Herr, wir danken dir so sehr, dass du in die Tiefe unseres Herzens guckst, auch in die Tiefe unserer Seele guckst, wie wir das in dem Psalm gelesen haben. Und dass du genau weißt, was in uns nicht okay ist, wo es uns schlecht geht, wo wir Probleme haben, wo wir Streit haben, wo Dinge uns bedrücken. Herr, wie gut, dass wir nicht perfekt sein müssen vor dir. Wie gut, dass du für uns gestorben bist und dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du alles weggenommen hast, alle Flecken weggenommen hast, damit die Weste wirklich weiß ist vor Gott. Und dass du dich so vor uns stellst und einfach sagst, hier, das ist mein Kind, Herr. Und wir dann ja durch die Augen von Jesus praktisch von Gott gesehen werden. Wir beten dich an dafür, Herr, und wollen dich bitten, dass du uns hilfst, immer mehr eine fehlerfreundliche Gemeinde zu werden, die sich darüber freuen kann, wirklich das, was du für uns getan hast. Herr, wir beten dich an und bitten dich, dass du uns hilfst jetzt, dass wir uns konzentrieren können auf das, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Danke, dass du hier im Raum bist. Rede du zu uns. Wir lieben dich. Amen. Der junge Pastor von der Gemeinde hat versagt. Ein Stern ist vom Himmel gefallen. Irgendwie ist das bekannt geworden. Irgendjemand hatte geplaudert. Die Presse hat es ans Tageslicht gezerrt. Ein Skandal. Nicht nur einmal, nein, gleich dreimal hat der Pastor Dinge getan, die man als Pastor einfach nicht tut. Die Gegner des Pastors reiben sich die Hände und seine Freunde gehen vorsichtig auf Distanz. Im ganzen Ort fragt man sich, ob mit dem Fall des jungen Gemeindeleiters nicht die ganze Integrität des Christentums in Frage gestellt ist. Morgen wird die Gemeindeleitung über seine Zukunft bestimmen und es ist ihm nur allzu klar, wie die Entscheidung wahrscheinlich ausfällt. Der Pastor liebt seinen Beruf, es ist sogar für ihn mehr als nur ein Beruf, es ist eine Berufung. Er meint das wirklich ernst, was er sagt, aber er ist schwach geworden, ganz einfach schwach. Und nun ist es mit Händen zu greifen, nicht zu halten, dieser Mann. Zu schlecht für das Renommee der jungen Gemeinde. Nicht reif genug, um die Gemeinde zu führen. Niemand weiß das besser als er selbst. Der junge Pastor setzt sich irgendwo an den Wegesrand und weint. Doch wen kümmern seine Tränen? Dreimal habe ich versagt und ich kann keine Garantie darüber abgeben, wie oft ich es noch tun werde. Ich bin einfach nicht für diesen Job gestrickt. Herr, du weißt, dass ich dich liebe, aber ich kann deinen Auftrag nicht ausführen, nicht ohne deine Sache in Misskredit zu bringen. Herr, auf so tönerne, schwache Füße kannst du dein Reich doch nicht bauen. Die anderen sind einfach besser. Ich habe es probiert, aber ich schaffe es nicht. Vergib mir meine Vermessenheit. Ich suche dir jemand anderen. Er schließt die Augen und geht seinen Gedanken nach. Plötzlich hört er Jesus zu sich sprechen. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wie hätten wir entschieden, wenn wir Gemeindeälteste gewesen wären und Petrus wäre unser Pastor gewesen? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich weiß, wie die Kirche solche Fälle oft behandelt. Es ist wie bei einem Politiker, den man mit den Fingern an der Praktikantin erwischt, der muss weg, der ist nicht mehr haltbar. Und jetzt frage ich mich, wenn die Welt und die Kirche ihre gefallenen Sterne gleichermaßen behandelt und fallen lässt, liegt das daran, dass unsere Welt so christlich ist oder daran, dass das Christentum sich den Maßstäben dieser Welt angepasst hat? Da sind wir doch alle einig. Das macht einen Gemeindeleiter nicht, Jesus einfach dreimal in der Öffentlichkeit zu verleugnen. Wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder macht? Wir müssen schließlich einen Standard an Integrität aufrechterhalten. Es geht ja um unsere Glaubwürdigkeit. Darum weg mit dem Mann. Ich persönlich behaupte, dass es gerade keine christliche, das heißt an Christus orientierte Argumentationsweise ist. Es gibt Mitarbeiter, die vor ihrem Arbeitsbeginn schon sinngemäß gesagt haben, wenn du wüsstest, was ich für einer bin, ich möchte, dass du weißt, dass du, wenn du mich in dieser Gemeinde, wenn du mir in dieser Gemeinde den Dienst anvertraust, auf welche schwache Füße du die ganze Sache stellst. Und ich frage mich, Leute, ist das hier anders gewesen? Gibt es auch nur einen einzigen Fuß in der Gemeinde, der nicht schwach ist? Hat Jesus seine Gemeinde je auf was anderes aufgebaut, als auf schwache und zerbrechliche Füße von dir und von mir? Ich glaube, wir müssen aufpassen, bevor wir eine Person in der Gemeinde allzu sehr hochjubeln, weil wir provozieren damit einen umso höheren Sturz. Denn die Gemeinde ist nur auf schwache und zerbrechliche Füße gestellt. Die Frage, die Jesus Petrus stellt, ist nicht, warum hast du das getan? Sie lautet auch nicht, wirst du das nie wieder tun? Und schon gar nicht, wie konntest du nur? Die Frage, die Jesus Petrus stellt, ist, hast du mich lieb? Hast du Jesus lieb? Wenn das mal der einzige Maßstab wäre, den wir hier in der Gemeinde an Menschen anlegen würden, das wäre großartig. Hast du Jesus lieb? Alles andere ist egal. Hast du Jesus lieb? Das interessiert uns. Wie viel anders würde es in unserem Gemeindeleben aussehen, wenn wir die Menschen nicht nach ihren Fähigkeiten, nicht nach ihren Begrenztheiten, nicht nach ihren Stärken und Schwächen, nach ihrer Selbstdarstellung, nach ihrem Versagen beurteilen würden, schon einzig und allein danach, ob und in welchem Maß sie Jesus lieb haben. Wenn wir nur danach fragen würden, was für einen Unterschied würde das machen? Im Gespräch mit Petrus, der nun wirklich tief gefallen war, es war der von Jesus berufene Leiter dieser Gruppe, er hatte ja immer das große Wort geführt, aber nach seinem Absturz im Gespräch mit Petrus ist das Einzige, was Jesus interessiert. Hast du mich lieb? Und Petrus bejaht das stockend. Dann passiert in dem Moment das Unglaubliche. Jesus beauftragt ihn neu, weide meine Schafe. Ich nehme diese Geschichte zum Ausgangspunkt, weil es heute um die Frage gehen soll, wie wir mit Fehlern in der Gemeinde umgehen, welches Klima wir in der Gemeinde haben. Und ich persönlich unterscheide da sogar noch zwischen Fehlern und zwischen Sünden. Weil ich meine, wenn Jesus schon mit Sündern derart milde umgeht, wie behutsam müssen wir erst recht mit Menschen umgehen, die nur einen Fehler gemacht haben. Wenn du wirklich von der Person Jesus her geprägt bist, dann musst du nämlich anhören, dich an die Sünden und Fehler anderer zu ergötzen oder auch zu stoßen. Und sowas will Christ sein. Ich kann den Satz nicht mehr hören. Wenn er kein Sünder wäre, wäre er auch kein Christ. Und wenn er alles perfekt könnte, bräuchte er keinen Heiland, oder? Der Pastor in der amerikanischen Kirche, Daniel Brown, ist nach dem Geheimnis von seiner Gemeinde gefragt worden und er hat einiges geantwortet, aber das Erste, was er gesagt hat, das fand ich besonders beeindruckend. Er antwortet, wir gehen davon aus, dass wir alle Sünder und fehlbare Menschen sind. Das heißt, wenn hier einer versagt oder ein Projekt in den Sand setzt, zucken wir nur mit den Schultern und sagen, und, was gibt's Neues? Wir regen uns hier nicht über Fehler auf, sondern setzen voraus, dass hier ständig Fehler gemacht werden. Wir freuen uns, wenn es anders ist, aber wir erwarten das nicht. Und da Daniel Brown das nicht als Philosophie predigt, sondern in der Gemeinde wirklich lebt, schafft das eine unglaublich befreiende Atmosphäre in der Gemeinde. Da hat keiner mehr Schiss, irgendwie angemotzt zu werden. Pharisäer und Superchristen, sagt Daniel Brown, halten es hier nicht lange aus. Großspurigkeit interessiert hier keinen Menschen. Wir wissen, dass wir Sünder sind und wir reden ausgesprochen offen darüber. Niemand muss sich irgendwie besser darstellen, als er es wirklich ist. Wenn einer seine Schwächen und seine Mängel anspricht, trifft er auf ein Klima der Akzeptanz. Aber wenn hier einer anfängt, das große Wort zu führen und von seinen Großtaten zu erzählen, dann traut ihm keiner mehr. Es prallt einfach ab, es fällt auf keinen fruchtbaren Boden. Wir halten hier jede Sünde für vergebbar, außer derjenigen, die eigene Sünde zu leugnen. Denn es heißt ja genau übersetzt, wegen mir hätte Jesus nicht kommen und sterben brauchen. Ich habe meinen eigenen Heilsweg gefunden. Und ich frage mich, ob man das so von uns auch sagen könnte. Haben wir diese liebevolle, freundliche, herzliche, offene Atmosphäre unter uns? Wie ist das in deiner Kleingruppe? Redest du da offen über deine Fehler und deine Sünden und deine Mängel? Hast du einen Zweierschaftspartner, mit dem du das besprichst, wo du sagst, hey, ich habe letzte Woche wieder Mist gebaut, und der betet für dich und sagt, wie gut, dass Jesus dafür gestorben ist? Hast du so einen Menschen? Ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, ein Klima von, es ist okay, wenn du nicht okay bist. Das meinen wir wirklich ernst und leben wir auch. Es ist klar, dass du und ich Fehler machen. Es ist klar, dass du und ich sündigen, also heißt anderen Menschen wehtun, uns selbst wehtun, Gott wehtun. Das ist normal. Wir können das nicht ausschließen. Aber wie gut, dass Jesus dafür gestorben ist. Lasst uns ihn dafür anbeten, dass er gerne vergibt und uns zum Besseren verändern kann. Dass wir in dem Bewusstsein denken und reden und handeln, wir sind nun mal Sünder. Wir sind es ja schließlich nicht gerne. Aber wir sind nun einmal nicht deswegen Christen, weil wir so furchtbar perfekt wären, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen Jesus, weil wir nicht perfekt sind. Und weil das so ist, lasst uns auch ganz offen dazu stehen. Und hört auf, euch zu wundern, wenn sich im eigenen oder im Leben der anderen wieder mal offenbart, wie schwach und wie zerbrechlich die Füße sind, auf die Jesus seine Gemeinde aufbaut. Wir sollten uns nicht darüber aufregen, dass wir es in der Gemeinde mit lauter Sündern zu tun haben. Entweder wir fühlen uns zu dieser Gemeinde dazugehörig oder such dir eine andere Gemeinde. Aber komm und die Sündenvergebung Gottes annehmen und sich dann über die vielen Sünden und Fehler der anderen aufregen, das ist nicht akzeptabel, das ist total absurd. Dann such dir eine andere Gemeinde. Ich habe mir mal überlegt, wie eine Gemeinde aussehen würde, in der man wirklich davon ausgeht, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle fehlbare Menschen sind. Wo man Fehler nicht genauso wie überall an allen Orten reagiert. Und ich nenne euch mal 5 Kennzeichen für eine solche fehlerfreundliche Gemeinde. Das erste Kennzeichen ist, in einer fehlerfreundlichen Gemeinde gibt es kein Reden hinter dem Rücken von anderen Menschen. Warum reden wir denn so gerne hinter dem Rücken von Menschen? Warum gibt es auch in unserer Gemeinde ein gewisses Maß an Tratsch? Und warum sind es immer die negativen Seiten am anderen, über die wir uns stundenlang unterhalten können und dabei so richtig in Fahrt kommen können? Vielleicht, weil wir uns, indem wir über die Fehler von anderen reden, selbst so viel besser vorkommen. Wenn ich über die schlechten Seiten von einem anderen Menschen rede, sage ich ja indirekt immer gleichzeitig, so schlecht bin ich aber nicht. Anders in der Gemeinde, wo jeder davon ausgeht, dass er Sünder ist und dass er Fehler macht, da bleibt uns nämlich der Tratsch im Hals stecken. Und wir fangen an, uns anzugewöhnen, lieber über die guten Seiten von einem Menschen zu reden, als über seine schlechten. Es gibt aber vielleicht noch einen anderen Grund, warum wir die Fehler von einem anderen lieber hinter dem Rücken von dem anderen besprechen, als es ihm ins Gesicht zu sagen. Vielleicht trauen wir uns nicht, die Fehler vor der anderen Person offen anzusprechen, aus Angst, die Person zu verletzen oder auch aus Angst vor seiner Reaktion. Und das kann nur einen einzigen Grund haben, und zwar den, dass es für uns immer noch nicht selbstverständlich genug ist, dass wir Sünder sind, Menschen, die sich, anderen und Gott wehtun, und dass wir Fehler haben. Wenn das für uns völlig klar wäre, und wenn wir, dann könnten wir, glaube ich, einigermaßen gelassen damit umgehen, dann würde sich jeder Grund erübrigen, hinter dem Rücken von Menschen zu reden. Die meisten Dinge würden wir für uns selbst behalten. Und die wenigen, die wir wirklich ansprechen müssten, würden wir der betreffenden Person in ganz viel Liebe und in Wahrheit ins Gesicht sagen, immer mit dem Hinweis, hey, mir geht's auch nicht viel anders, in einem anderen Bereich habe ich die Probleme. Das Zweite, in einer fehlerfreundlichen Gemeinde kann Kritik offen angesprochen werden. Ich sage das mit großer Vorsicht, denn die Tatsache, dass irgendwo Kritik ausgesprochen wird, ist oft ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde gar nicht fehlerfreundlich ist. Ist auch logisch, wenn mich Menschen häufig kritisieren, ist das nicht unbedingt ein Zeichen für ein besonders fehlerfreundliches Klima zwischen uns. Also nicht die Tatsache, dass Kritik ausgesprochen wird, ist ein Zeichen für ein fehlerfreundliches Klima, sondern dass Kritik ausgesprochen werden kann. Die Betonung liegt auf kann und natürlich in einem Geist der Liebe. Dass das geschehen kann, ohne dass Menschen verletzt werden. Heißt auch 10-mal was Positives sagen, bevor man dann einmal was Negatives sagt. Das ist eine gute Regelung, weil dann weiß ich, hey, die Menschen meinen es grundsätzlich gut mit mir. Und wenn die dann sagen, hey, Stefan, da hast du einer Person eben wehgetan oder so, dann fällt das auf so einen Boden, wo ich weiß, die Person meint es gut mit mir. Und das kann geschehen, ohne dass Menschen verletzt werden in dem Geist der Liebe. Und das kann geschehen, ohne dass sich Menschen über andere erheben. Ich zucke da manchmal ein bisschen zusammen. Es gibt ja so Menschen, die sagen, ja, ich sage ja nur offen meine Kritik. Und dann muss man wirklich in Deckung gehen. Ja? Über Fehler kann man nur offen reden in einem fehlerfreundlichen Klima. Und ich erlebe das bei uns schon in manchen Teams. Da trainieren wir so eine Kultur des liebevollen, kritischen Umgangs miteinander. Und deshalb erlebe ich auch manchmal Meetings und auch Einzelgespräche mit einer Mischung aus Staunen und Ehrfurcht. Krass, dass man sich das dort sagen kann und dass man sich das überhaupt anhören kann. Warum ist das möglich? Und die Antwort ist, weil wir das am Anfang so vereinbart haben, dass wir an dieser Stelle ganz offen, ganz klar und ganz liebevoll sein wollen. Und dass jeder von uns dem Gelingen der Sache Jesu eine höhere Priorität einräumt als der Pflege des eigenen Egos. Nicht, dass uns das immer fehlerfrei gelingt, manchmal geht das ganz schön heiß her, aber ich mache vermehrt diese Erfahrung. Und ich wünsche mir, dass das ein wesentlicher Bestandteil unserer Gemeindekultur hier wird. Was ist das Geheimnis einer Kritik, die wirklich heilsam ist? 4 Dinge sind das, dass sie in Liebe geäußert wird. Ich weiß, dass sich in der Gemeinde Menschen, das sind in der Gemeinde Menschen, die mich lieb haben. Und weil ich das weiß, kann ich mir das anhören. Eine Kritik ist heilsam, wenn sie versucht, den anderen zu verstehen und ihm konkrete Hilfe anbietet, haben wir eben gesungen, ne? Wirklich den anderen zu verstehen, mit seinen Augen zu sehen, ohne zu fordern, dass diese Hilfe auch angenommen wird. Und eine Kritik ist heilsam, wenn man die gleiche Grundlage teilt. Kritik redet prinzipiell dann aneinander vorbei, wenn 2 Leute was völlig Unterschiedliches wollen. Darum ist das wichtig zu wissen, hier kochen die Leute nicht ihr persönliches Süppchen, sondern es geht beiden um die gleiche Sache, um die Sache Jesu. Und es besteht auch einigermaßen Einigkeit darüber, worin diese Sache Jesu auch besteht. Und das 4. ist, eine Kritik ist dann heilsam, wenn sie neben negativer, vor allem Dingen viel, viel positive Kritik geäußert wird. Also Faustregel nochmal, 4-mal so viel positive wie negative Kritik. Bei Willow in Chicago ist das sogar so 10-1. Ja? Sag 10-mal was Gutes einer Person, dann hast du auch das Mandat, einmal ihn auf was hinzuweisen. Und das 3. ist, in einer fehlerfreundlichen Gemeinde liebt man sich brutto, nicht netto. Dostojewski hat mal an seine Frau geschrieben, du aber liebe mich, auch wenn ich schmutzig bin, denn wenn ich weiß gewaschen wäre, dann liebten mich ja alle. Jesus hat das ganz ähnlich gesagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, das heißt, wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch auch Gutes tun, was seid ihr denn dann Besonderes? Das Gleiche tun auch die Zöllner, das Gleiche tun auch die Heiden, das macht auch jeder Mafioso. Matthäus 5, Vers 46 und 47, ein bisschen frei übersetzt. Und das wäre die Herausforderung an unsere Gemeinde, dass man sich hier brutto liebt, einschließlich der negativen Seiten, einschließlich der Schatten, der Abgründe, die zur Persönlichkeit von jedem Menschen nun mal dazugehören. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, in der mehr als jetzt ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz und der bedingungslosen Liebe und der Vergebungsbereitschaft herrscht. Meine Zeit läuft ab. Ich nenne einen 4. Punkt ohne großen Kommentar. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde ist niemand heiliger als die anderen. Und wenn es einer ist, dann wird er sich in dieser Gemeinde nicht wohlfühlen und sie bald verlassen. Und 5. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde herrscht viel Mut zum Risiko. In Frankfurt gibt es eine Gemeinde, die Fehler prämiert. Die nennen das den Davidspreis. Ja? In der Gemeinde wird einfach gesagt, viel wichtiger als tolle Ergebnisse ist für uns, dass Leute überhaupt was riskieren, dass Menschen sich auf den Weg machen, dass Menschen überhaupt mal was tun. So hat beispielsweise jemand den Preis bekommen, der mit großem Aufwand eine gestartete Drogenarbeit gestartet hat, die kläglich gescheitert ist. Aber dieser Mensch hat es wenigstens versucht, hat ein Herz für Drogenabhängige gehabt in Frankfurt und wollte dagegen was machen. Der hat diese heilige Unzufriedenheit in sich gehabt. Der hat es wenigstens versucht. Er ist gescheitert, aber ist dieses Scheitern nicht so viel preis- und auszeichnungswürdiger als das Verhalten von einem Menschen, die oft nur keine Fehler machen, weil sie überhaupt nichts tun? Ja, du kannst ja keine Fehler machen, wenn du nicht in Bewegung kommst. Und immer auf der sicheren Seite bleiben oder immer nur rummeckern, dann kannst du keine Fehler machen, dann bist du ja immer nur der Meckerer. Ja? Es wäre wirklich mein Wunsch, dass wir als Gemeinde mehr riskieren. Wir tun das gerade in der GL auch, wir tun das mit diesen Gottesdiensten hier, dass wir viel mehr Risiko fahren, in dem Wissen, dass dabei auch Fehler passieren. Ja, Wie viel mehr würden wir für Christus und diese Welt ausrichten, wenn wir wüssten, dass unsere Fehler nicht nur bei Gott, sondern auch bei unseren Mitchristen auf Barmherzigkeit treffen? Ich meine es wirklich ernst. Bei Gott weiß ich das, bei den Mitchristen bin ich mir manchmal nicht sicher. Jesus braucht keine perfekten Menschen, sondern Menschen, die verfügbar sind. Menschen, die ihre Schwächen und Abgründe nehmen und sie Jesus hinhalten und sagen, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, ich bin nicht perfekt. Das hier sind schwache und zerbrechliche Füße, ohne Frage. Aber Jesus, hast du deine Gemeinde je auf was anderes gebaut? Weder hier noch anderswo hat er das gemacht.